Geplante Obsoleszenz ist ein Terminus aus der Produktentwicklung. Es bedeutet, den Verschleiß oder die Veralterung eines Produktes im Herstellungsprozess mit einzuplanen, einfach damit nach einer bestimmten Zeit wieder ein neues Produkt gekauft werden muss. So etwas hat natürlich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Deshalb gibt es nun einen Blog, der sich dieses Themas annimmt. Ich spreche nun mit Stefan Schridde, dem Betreiber des Webblogs. Geplante Obsoleszenz ist ja scheinbar eine Sache, die gang und gäbe ist in der Produktentwicklung. Kannst du Beispiele nennen für Produkte, bei denen erwiesenermaßen die Schwachstellen schon im Vorfeld eingebaut wurden?
Ja, für meinen Blog habe ich viele Recherchen gemacht. Mittlerweile blicke ich selber schon nicht mehr durch, weil die Beispiele unzählig werden, die unterschiedlichsten Sachen. Das Originellste war heute, dass ich auf einem Gitarrenhalsbauer-Forum dann Beispiele gefunden habe, wo die wieder was erzählt haben. Also alle Menschen setzen sich damit auseinander, dass sie eben erleben, kurz nach der Ende der Gewährleistungszeit geht etwas kaputt. Ob es dann geplante Obsoleszenz ist oder nicht, ist einmal dahingestellt. Es gibt ja auch solche Sachen, dass zum Beispiel bei Canon-Druckern in den Chip, also in die Druckerpatronen Chips eingebaut werden, die sagen, die Patrone ist leer, obwohl sie nicht leer ist. Andere haben, da habe ich gerade nachgefragt, nachgewiesen, dass in Platinen Kondensatoren eingebaut waren, die nur für kurzfristige Haltbarkeit vorgesehen waren. Den hat er dann ausgetauscht gegen einen fast gleich teuren Kondensator, der dann das Produkt selber für längere Zeit, also für noch mehrere Jahre, hat nutzbar machen können. Also, und die Beispiele sind einfach immens, die es da gibt.
Und interessant ist halt dass die Gewährleistungspflicht sozusagen gerade so an der Grenze ist und danach dann, also dass es ziemlich auffällig ist, dass danach dann das Produkt kaputt geht.
Ja, die Produktentwickler heutzutage sind ja durchaus in der Lage, aufgrund ihrer statistischen Produkt-, also der Materialkenntnisse und anderer Möglichkeiten einzuschätzen, wie lange etwas, das sie als Bauteil einbauen, auch halten wird. Und dann stellt man an vielen Stellen fest, dass Dinge offensichtlich nur noch so lange gebaut werden, wie auch die Gewährleistungszeit vorgesehen ist. Dann gibt es eher die Rausreißer, die dann glücklicherweise doch nochmal länger halten. Begonnen hat das in den 50er Jahren, da hat man das für wohlstandsfördernd gehalten, in diesem Andenken, dass es ja keinen Sinn macht, etwas für ewig lange zu bauen, dann kauft es ja keiner mehr. Heute sind wir selber als Kunden ja mit schuld, dass wir uns auch dazu neigen, kurzfristig nur Dinge zu kaufen und sie schnell wieder zu wechseln. Nicht? Beim Handy wird es am deutlichsten. Der hat heute noch ein Handy länger als 2 oder 3 Jahre.
Ein bekanntes Beispiel ist ja da wahrscheinlich auch die Glühbirne, oder?
Genau, die Glühbirne wird immer gerne erzählt. Da gab es auch zu DDR-Zeiten, gab es in der DDR eine Firma, die hat noch längerfristige Birnen gebaut. Die hieß, glaube ich, Naval. Als sie dann übernommen werden sollte, ist das torpediert worden von Glühbirnenindustrie, glaube ich. So, weiß ich jetzt aber gar nicht mal so genau. Wird aber immer gerne wieder hergehalten. Das sind nachweislich, darüber gibt es Dokumentation, auf meinem Blog habe ich das verlinkt, dazu einen recht ausführlichen Taz-Artikel, der das sehr, sehr gut beschreibt. Mhm. Dass man als typisches Beispielprodukt, wo man versucht hat, statt der tatsächlich möglichen 10.000 mehr Stunden Haltbarkeit, dann eben nur noch 1.000 Stunden. Also Haltbarkeit einzubauen.
Nun hat man ja meistens keine Einsicht in die Dokumente von den jeweiligen Herstellern, wie das die Sache geplant haben. Kann man denn überhaupt feststellen, wann es sich um geplante Obsoleszenz handelt und wann nicht?
Ja, für mich persönlich ist heute das gar nicht mehr wichtig, also weil die Diskussion, ist es geplant, ist es nicht geplant, ist es arglistig oder nicht arglistig. Ich selber bin Trainer und Coach für Qualitätsmanagement und weiß, mit welchen Schwierigkeiten zum Teil Produktionsentwicklungsprozesse stattfinden. Für mich ist eher viel wichtiger, dass auf der Kundenseite es festgestellt wird. Ich selber plane jetzt, bereite ein Portal dazu vor, damit eben Menschen ihre Produkterlebnisse schildern können. Eben wenn ihnen das mit einem Staubsauger des Modells sowieso passiert, wo sie meinen, das könne geplante Obsoleszenz sein, weil es eben auffälligerweise kurz nach der Gewährleistung passiert, dass sich dann eben andere Kunden auch melden können, die das gleiche Produkt gekauft haben, das gleiche erlebt haben. Dann wird es interessant sein, schlicht und einfach an den Häufungen zu merken, dass offensichtlich es bei bestimmten Produkten es sich um geplante Obsoleszenz handeln könnte. Ob es dann tatsächlich technisch so ist, sollen dann Experten mit den Herstellern auf dem Portal gemeinsam diskutieren.
Aber das Ziel wäre dann, die Hersteller auf jeden Fall unter Druck zu setzen, sodass da auch auf deren Seite was geschieht.
Ja, auf der Seite wird es sowas geben wie ein Barometer, nicht, der Langlebigkeit. Also wenn beispielsweise, ich nehme jetzt mal eine Firma AEG, aber nur als Beispiel, wenn sich dann zeigt, dass gehäuft Produkte der Firma AEG mit unterschiedlichen Erlebnissen gemeldet werden, also bei dem einen häufiger, bei dem anderen weniger häufiger Obsoleszenz, dann wird es aber eine Anzeige geben dafür, wie so ein Balkendiagramm, wie so ein Thermometer, dass eben bei AEG offensichtlich Meldungen häufen oder Siemens oder wie die Firma auch immer heißen mag, die halt gemeldet wird. sodass man da direkt sehen kann, welche Firma häufiger dazu zu neigen scheint und welche nicht.
Also da sind wir jetzt schon mitten beim Thema, was man alles auf deinem Blog bzw. auf der Website, wie die gestaltet werden soll. Das heißt, es geht nicht nur um die Information an sich, sondern die Leute sind aufgerufen, sich zu melden, wenn sie Erfahrungen machen.
Genau, es wird quasi eine Galerie von Erlebnissen dann geben, wo eben Leute das einfach melden, wo sie das glaubten, erlebt zu haben, wo andere sich dazu äußern können, ob es ihnen genauso geht. Es gibt ja heute schon viele offene Werkstätten, es gibt viele freiberufliche Ingenieure, andere Leute, die Elektroniker, die also über Expertise verfügen, die schon an anderen Stellen sich dazu äußern, die werde ich einladen, sich dann quasi auf diesem Portal dann nachher mit zu äußern, dass man sehen kann, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass geplante Obsoleszenz vorliegt oder nicht. Und genauso werde ich aber auch mit den Herstellern in Kontakt gehen. Mir geht es nicht darum, eine Konfrontation zu erreichen, sondern schlicht einfach Druck auszulösen darauf, dass Kunden heute als ein Qualitätsmerkmal von Produkten Nachhaltigkeit und Langlebigkeit haben wollen.
Wie weit ist denn momentan die Website oder das Portal?
Das Portal selber, da muss einiges dran gesteckt werden. Ein Freund von mir, der selber Programmierer ist, arbeitet gerade an einem ersten Entwurf. Auf meinem Blog kann man die Inhalte schon sehen, also das, was der Projektmensch ein Lastenheft nennt, also welche Anforderungen an das Portal gestellt sind, die werden gerade in so einer Art ersten Arbeitsentwurf umgesetzt. Da ich aber mit Verbänden und Ministerien bereits spreche, braucht es dann noch ein bisschen weitere Vorbereitungszeit, da ich daraus größere Sachen machen werde, die auch eben Naturschutzverbände oder Handwerksverbände und Ministerien eventuell mit eingebunden werden, da man dort in ersten internen Gesprächen großes Interesse an dem Portal gezeigt hat.
Wie soll sich das Ganze finanzieren?
Ich werde zwei Wege versuchen. Also zurzeit finanziere ich das privat alles. Wenn das Portal selber online geht, wird es aller Voraussicht nach auf Grundlage eines gemeinnützigen Vereins, weil es sich hier um Verbraucherschutzinformationen handelt, gestellt werden. Zum Teil durch Fördermittel und wahrscheinlich auch durch Spendengelder und Ähnliches unterstützt werden. Vielleicht finden sich auch ähnlich wie bei Utopia Hersteller, die sich aus ihrem eigenen Qualitätsdenken positionieren wollen und das werblich mit unterstützen wollen. Denn man kann heute nicht sagen, dass alle Hersteller so sind, dass sie kurzlebig produzieren. Es gibt ja auch gute Beispiele, die sich da deutlich gegen den Markt stellen.
Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ja, ich konnte nachts mal nicht schlafen und habe Arte angemacht. Das ist ja nun ein bekannter Dokusender. Und da habe ich dann, wie es oft passiert, tolle Dokumentationen gesehen. Und da auch die offensichtlich bei vielen Menschen eingeschlagen hat, Kaufen für die Müllhalde von der Cosima Danoritza, die ich übrigens persönlich mittlerweile kennengelernt habe. Und dieser Film hat mich doch sehr beeindruckt, weil ich da merkte, nee, das ist eine Situation, da kann man nicht einfach nur zuschauen im Fernsehen und sagen, huch, das ist ja unglaublich, sondern hier muss gehandelt werden. Da habe ich mir gleich am nächsten Tag gesagt, okay, ich mache einen Blog, ich gehe in die Recherche, sammle Informationen, suche Leute und verbreite das Thema. Und das trägt ja mittlerweile auch schon ganz gute Früchte.
Eine Sache, da würde ich nochmal gerne drauf zurückkommen. Und zwar steht ja in dem Blog auch etwas zum Gewährleistungsrecht, dass es angestrebt wird, das zu verändern. Wie soll das verändert werden?
Deswegen nenne ich das auch versteckter Mangel. Versteckter Mangel ist ein Rechtsbegriff, weil die Gewährleistung bezogen auf einen versteckten Mangel erst beginnt, wenn der versteckte Mangel offenkundig wird. Und die Frage, ob jetzt Obsoleszenz ein versteckter Mangel ist, per Gesetz nicht geklärt. Das würde also große Diskussionen gebrauchen. Hier braucht es eine Klarstellung im Gewährleistungsrecht, wie eben mit sogenannter geplanter Obsoleszenz umgegangen werden muss. Einige plädieren dafür, das als Arglist zu behandeln. Ich spreche zurzeit mit Menschen, die sich eben da rechtsseitig da mehr mit auskennen. Es braucht quasi sowas wie einen ersten Textvorschlag dazu. Ich suche dazu auch noch weitere Rechtsanwälte, die das mit begleiten wollen, sodass das vielleicht nachher zum Beispiel über ein Wiki der Textentwurf für die Petition entwickelt werden kann. Ich möchte dann eine Petition beim Bundestag einreichen zur Änderung des Gewährleistungsrechts.
Aber würde das nicht auch wieder beinhalten, dass man geplante Obsoleszenz definieren kann?
Ja, die Frage ist nicht, ob man es definieren kann. Der Rechtgeber wendet sich ja nicht einer Definition zu, sondern schafft höchstens den Begriff. Dann gibt es nachher mit Sicherheit Auslegungsnöte, wenn es dann um Einzelfälle geht, um zu sehen, was es ist. Ich halte das aber mehr auch nur für eine begleitende Notwendigkeit, weil dem Kunden ist nicht geholfen, wenn er dann wegen irgendeiner Obsoleszenz vor Gericht erst ziehen muss. Ihm will ja schnell geholfen werden. Dann ist der öffentliche Druck über das Portal viel wichtiger, also schlicht und einfach eine breite Öffentlichkeitsarbeit dazu zu machen, Ich will auch mit den Unternehmen sprechen, die Qualitätszertifikate an die Industrie vergeben, ob sie denn im Rahmen ihrer Zertifizierungen überhaupt so etwas prüfen. Genauso mit Stiftung Warentest beispielsweise sprechen, wie weit die damit dran sind oder ob es so etwas wie eine Stiftung Obsoleszenz, sage ich mal, braucht oder welche anderen Möglichkeiten man da bereitstellen kann, damit Kunden sich quasi an öffentlicher Stelle Rückhalt verschaffen können, um dann direkt gegenüber dem Hersteller einen Druck aufzubauen.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen. Dann sag doch einfach nochmal die Adresse von der Website, wo sich dann alle auch selber davon überzeugen können.
Du hast mich an einem spannenden Moment erwischt. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und bin gerade dabei, den bisherigen Blog, der unter der Domain obsoleszenz.wordpress.com beheimatet ist, den stelle ich gerade um. Und ich denke mal, ab morgen oder übermorgen werden alle Interessierten dann die neue Adresse besser besuchen. Und die wird so heißen wie das Motto der Kampagne, Murks, nein, danke. Und das jeweils mit Bindestrichen, murks-nein-danke.de. Das wird die neue Domain sein. Dort wird dann auch später das Portal beheimatet sein. Gegenwärtig dann eben noch als Informationen die laufenden Erkenntnisse, die über den Blog mitgeteilt werden.
Was ist deine Einschätzung? Wann wird das Portal starten?
Das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern, weil die Arbeiten, die da reingesteckt werden müssen, das wird von vielen unterschätzt. Die sind nicht unbeträchtlich, da es ja etwas werden soll, das die Zusammenarbeit von sehr, sehr vielen Menschen unterstützt. Da muss ich erstmal die, ich sag mal, Serverlast richtig einschätzen. Und da ich das freiwillig mache, ich freue mich über jeden, der hoffentlich auch vielleicht über euer Radio, euren Beitrag sich meldet, über den Blog oder über E-Mail-Adresse obsoleszent@web.de. Ich suche Redakteure für meinen Blog. Ich suche rechtliche Unterstützung. Ich suche IT-Profis, die das mit unterstützen wollen. Und je schneller da noch mehr Unterstützung zusammenkommt, umso früher kann es starten. Ansonsten muss ich eben über Fördermittel gehen, sowas braucht immer Zeit. Vielleicht nochmal die Adresse www.murks-nein-danke.de. Und da freue ich mich da auf die Besuche, dort dann auch die ganzen Verlinkungen auf unsere Facebook-Gruppen, da gibt es auch schon große Versammlungen dazu, also das Thema zieht Kreise und ich freue mich über jeden, der sich hinzugesellen mag.